Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Businesscoach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich zwei Menschen zu Gast, die meinen Podcastweg maßgeblich mit angestoßen haben. Jenny und Chris vom Pferdepodcast. Ich war dort schon mehrfach zu Gast. Unter anderem durfte ich Jenny live mit zwei Mentalcoachings auf ihrem Weg zur Haflinger Europameisterschaft begleiten und das mit einem richtig schönen Erfolg. Chris selber reitet nicht, bringt aber einen klaren Blick von außen mit und stellt genau die Fragen, die dem Pferdesport oft gut tun. Und Chris war es auch, der vor gut 2 Jahren zu mir gesagt hat, irgendwann, Constanze, machst du deinen eigenen Podcast. Wie aus Worte dann Taten werden, sage ich nur. Und deswegen drehen wir heute den Spieß um. Heute sind Jenny und Chris meine Gäste. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Liebe Jenny, lieber Chris, schön, dass ihr heute in meinem Podcast seid. Herzlich willkommen.
Ja, auch hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Constanze. Und für mich eine Premiere. Ich war noch nie in einem Podcast zu Gast. Ich habe es immer nur selber gemacht, aber war noch nie zu Gast und im Interview.
Ja, hallo auch von mir. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für mich. Also in einem fremden Podcast, in Anführungszeichen, war ich auch noch nie zu Gast. Umso größer ist auch die Freude bei mir. Und vor allen Dingen freue ich mich total, dass ich so ein bisschen Recht behalten durfte mit meiner Prophezeiung. Wann, Constanze, wirst du einen eigenen Podcast haben? Ich finde total gut, dass dieses Ding jetzt fliegt. Hallo, Constanze. Freue mich sehr.
Ja, umso fantastischer, dass es für euch quasi auch eine Premiere ist. Das war mir gar nicht so bewusst. Richtig klasse. Euch zwei kennen ja viele aus dem Pferdepodcast, aber ihr seid ja auch nicht nur Podcast-Partner, sondern auch verheiratet. Und für meine Hörerinnen und Hörer, wer seid ihr denn eigentlich und was macht euch als Duo aus, so mal als seichter Einstieg?
Soll ich anfangen?
Ja, fang du mal an.
Also, ich bin Jenny. Ich habe seit Kindesbeinen an schon mit Pferden zu tun, habe sehr früh angefangen zu reiten. Ich glaube, ich war 8, habe noch nicht mit den Füßen unter das Sattelblatt gepasst. Und da habe ich schon das erste Mal auf dem Pferd gesessen und hatte bis auf, ich glaube, 4 Jahre Pause, hat mich die Leidenschaft immer wieder gepackt und nie losgelassen. Ja, und heute bin ich stolze Besitzerin von 4 Pferden. Einer davon ist schon ziemlich alt. Globus, der ist fast 30 und der hat hat die ganzen letzten 26 Jahre meines Reiterlebens begleitet und dann kamen nach und nach immer noch mal so ein paar kleinere dazu, ein paar jüngere Pferde, erst der Nixon, dann der AC und der Klexi und der Benny. Und ja, das ist so kleine Pferdeherde, das ist so, die Pferde sind bei mir der Mittelpunkt meines Lebens. Also ich arbeite auch nebenher noch so ein bisschen, aber der Fokus liegt tatsächlich auf der Reiterei und auf den Pferden. Und Chris ist damit, ja, der hat mich so kennengelernt mit Pferd und als Reiterin und ist nicht abgehauen. Hat, glaube ich, nicht so genau gewusst, was das bedeutet, wenn man ein Pferdemädchen heiratet. Und er hat sich auch ganz gut eingefunden in die Situation, verheiratet zu sein mit einer Frau, die 4 Pferde hat und eigentlich sonst nichts im Kopf, außer die Pferde. Und er arrangiert sich ganz gut damit und hat daraus halt auch diese Idee entwickelt, ich will einen Podcast machen, worüber reden wir denn? Und dann sage ich, ja, also über Pferde kann man ja immer reden, jahrelang, immer wieder. Und so sind wir als Ehepaar zu dem Pferdepodcast gekommen.
Ja, Jenny, ich habe so das Gefühl, dass du das jetzt gerade fast so ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen zu negativ ausgedrückt hast. Und hast es, glaube ich, gar nicht so gemeint, aber da hast du Vokabular benutzt, wie er hat sich gut eingefügt, so nach dem Motto, er hat das Unvermeidliche akzeptiert und irgendwie er ist willenlos geworden und nimmt das so hin. Also stimmt irgendwie auf eine Art, ich nehme das tatsächlich so hin und sage, alles klar, ist so, und also das ist aus unserem Leben quasi nicht mehr wegzudenken, aus Jennys Leben nicht wegzudenken, und von daher wäre ja schlimm, wenn ich jetzt dagegen wie Amok laufen würde. Das hätte, glaube ich, auch gar keine Chance, irgendwie jemandem das wegzunehmen, was er so sehr liebt in seinem Leben. Das wäre ja auch ein bisschen unfair, aber ich glaube, es ist insofern auch ein bisschen zu negativ ausgedrückt, weil tatsächlich, ich meine, das kostet natürlich eine Menge Zeit und Geld, also ist einfach so, aber was tatsächlich man unter dem Strich dafür bekommt, also die Frau ist natürlich viel weg bei den Pferden und man fragt sich manchmal, also kommt sie wieder, kommt sie überhaupt jemals wieder? Also ja, das stimmt schon, aber wenn sie dann wiederkommt, dann, und das muss ich wirklich sagen, und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Gewinn in unser beider Leben, dann habe ich einen glücklichen Menschen quasi um mich rum, der immer so irgendwie zufrieden ist mit seinem Leben, weil ein Großteil des Tages tatsächlich so ausgefüllt ist mit dem, was Jenny total mag. Und es ist wirklich so, dass sie das überhaupt nicht als Last empfindet, sondern, also klar, gibt's bessere Tage, schlechtere Tage, mal geht's einem ein bisschen auf den Senkel, wenn das Wetter schlecht ist oder so. Aber unterm Strich entwickelt Jenny, das sagt sie jedenfalls immer so, so viel Spaß und Freude bei dem, was sie dann so tut, und es füllt sie so aus und das macht sie zufrieden. Und das ist, glaube ich, total viel wert, wenn man so einen zufriedenen Menschen dann um sich rum hat, und den Rest der Zeit können wir dann quasi umso mehr genießen. Also ich glaube, das macht sowas so mit der Grundchemie in unserer beider Leben. Und um das noch kurz vielleicht zu vervollständigen, Jenny rollt schon die Augen, oh, wie ich das kenne. Die hasst es, wenn ich monologisiere. Du musst da reinkretschen, Konstanze. Weißt du, also erste Podcast-Regel, du bist Chef. Wenn dir irgendwas auf den Keks geht, dann grätsch rein. Weil, weißt du, ich habe jetzt viel über Jenny gesprochen und so ein bisschen über unsere Beziehung und Ehe, aber noch keine Silbe über mich. Ist dir schon mal aufgefallen, Jenny, eigentlich? Das ist ein Skandal. Ja, sie schüttelt den Kopf. Nein, ich bin von Beruf Journalist und so ein Radiomensch. Und zu Zeiten, wo ich freischaffender Radiokünstler war und das Thema Podcast so groß und größer wurde, da wollte ich dieses Thema Podcast so ein bisschen durchdringen, und dann war tatsächlich, und ich wollte es einfach mal machen, und dann war die Frage, über welches Thema können wir denn sprechen, und dann lag es halt sehr nahe zu sagen, okay, wir probieren das mal aus, worüber reden wir, über die Pferde, da gibt es immer was zu erzählen, und was aus so einem eigentlich mal so angedachten, nur kurzen Test dann geworden ist, ist halt irgendwie, da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf. Wir sind jetzt bei Folge 420, nehmen wir heute, nachdem wir gesprochen haben, nehmen wir noch kurz Folge 420 auf.
Wow.
Und wir machen das schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile, und irgendwie, wir haben halt einfach Freude dran gefunden. Mittlerweile weiß ich, wie das alles funktioniert mit Podcasts und so. Aber trotzdem gibt es den Pferde-Podcast noch immer, und wir haben immer noch Spaß dran. Jetzt halt ja auch schon wieder die Klappe, sonst gibt's hier Ärger. Du merkst es schon, Konstanz.
Aber ganz fantastisch, dass genau diese Sache auch dazu geführt hat, dass wir heute in meinem Podcast zusammengekommen sind. Von daher, das ist immer spannend, wie sich das Wasser dann so seine Wege sucht. Jenny, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie du zum Reiten gekommen bist. Vielleicht da nochmal anknüpfend. Was bedeutet Reiten für dich, Pferde für dich? Was ist es für dich, was da den besonderen Reiz ausmacht?
Also der besondere Reiz ist, glaube ich, so diese Leidenschaft für Pferde. Man hat sie oder man hat sie nicht. Und wenn man sie wirklich als Kind schon hat, dann lässt einen das nicht los. Dieses Gefühl, wenn es funktioniert und wenn man das reiten kann, was man sich so vorstellt, und das Pferd unter einem anfängt zu tanzen und leicht wird und alles fühlt sich so als eins an. Man ist wirklich so ein bisschen so, oder nicht nur ein bisschen, man ist verbunden mit dem Pferd und man macht gemeinsam Fortschritte und entwickelt sich weiter, und das ist schon sehr faszinierend. Und deswegen hat mich das auch nie losgelassen, diese Leidenschaft für Pferde, auch so der Umgang mit den Pferden. Das sind ganz besondere Wesen, und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen die Pferdesprache sprechen, um zu verstehen, wie die so ticken. Und wenn ich jetzt so meine kleine Herde angucke und unterhalte mich manchmal mit Leuten, die mich nicht so gut kennen, die sagen dann auch, Wow, die sind aber sehr gut erzogen und sehr auf dich. Und selbst wenn du Kekse in der Hand hast, sind die immer sehr respektvoll mit dir. Und weil ich sie halt auch auf Augenhöhe behandle und so erzogen habe. Und deswegen sind wir so mehr so Team als Partner, sehe ich uns an und nicht als du machst das, was ich sage. Also ich glaube, das macht sehr viel aus, dass man mit den Pferden kommuniziert und dass man wirklich auch versucht, die Pferde zu verstehen und die Pferdesprache zu verstehen. Und das ist super faszinierend und das hat mich nie wieder losgelassen.
Ja, das klingt gut und das kann ich total nachvollziehen. Diese Kommunikation auf Augenhöhe hat ja auch irgendwo was mit Wertschätzung zu tun. Wenn du dein Reiten von heute mit früher vergleichst, war das schon immer so oder war das wirklich auch ein Weg, bis du zu dieser Einsicht so gekommen bist oder zu diesem Blickwinkel? Wie ist das, wenn du das vergleichst, dein Reiten früher und heute?
Also das sind welchen, mein Reiten früher und heute? Früher, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch keine 22 mehr. Früher ist man doch anders geritten. Heute sagt man, der reitet ja noch so oldschool. Also es gibt einige in meinem Alter, wo ich auch sage, wow, die reiten ja wirklich noch oldschool. Also so wie wir früher in der Reitschule reiten gelernt haben, Knie zu und Bein dran und jetzt und mit dem Zeug. Und also das ist so das, was ich als Kind gelernt habe und das haben die damals Reiten genannt. Man entwickelt sich natürlich auch weiter. Manche verpassen dieses Weiterentwickeln, aber mir ist es tatsächlich gelungen, mich auch mit der Zeit weiterzuentwickeln und ein ganz anderes Reiten zu lernen. Und ich sage auch mal, auch unser mentales Training hat mich wirklich so nachhaltig geprägt, dass auch mein Reiten seit 2024 ein anderes geworden ist. Also seit dieser Europameisterschaft reite ich viel, viel bewusster und viel mehr mit guten Gedanken. Wenn ich mich noch so erinnere, als Nixon noch relativ jung war und ich da wieder meine Turnierkarriere angefangen habe, da bin ich ganz oft aufs Turnier gefahren mit diesen Gedanken im Kopf. Naja gut, also vielleicht gibt's ja eine 6,0, das wäre nicht so peinlich. Und man hat irgendwie, neigt man dann so ein bisschen dazu, so schlechte Gedanken zu haben, weil dann ist die Enttäuschung nachher nicht so groß, wenn es wirklich schlecht war. Ja, ich habe es ja vorher schon gedacht. Also bin ich nie losgefahren zum Turnier mit diesem Gedanken, 8,0. Diesen Gedanken habe ich mir gar nicht erlaubt, weil wie größenwahnsinnig bin ich denn, dass ich denke, ich kriege eine 8,0. Und das hat sich total gedreht, mein Denken. Doch, ich denke auch in Zehnernoten manchmal. Also das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Aber dadurch hat sich auch mein Reiten total verändert. Meine ganze Einstellung zum Reiten hat sich sehr verändert. Auch gerade in den letzten, die letzten 5 Jahre mit der Ausbildung von ACDC auch. Und jetzt nochmal einen Schritt weiter mit der Ausbildung von Benny. Und dass das wirklich so ist, hat auch vor kurzem ein Trainer bestätigt, der mich schon lange begleitet im Training und der dann irgendwann gesagt hat, irgendwie reitest du anders. Was machst du heute anders als noch vor 2 Jahren? Und dann habe ich habe wirklich gesagt, ich weiß es gar nicht so genau, aber mein Reiten ist ein anderes geworden. Und das hat auch ganz viel damit zu tun mit diesen Gedanken, die ich heute im Kopf habe und nicht mehr wie noch vor 3, 4 Jahren hatte ich ganz oft negative Gedanken und ach, klappt bestimmt nicht. Und heute habe ich nur noch Gedanken, klappt, natürlich klappt es. Also ich denke ganz viel so dieses bildliche Reiten. Ich stelle mir immer vor, wie es aussehen könnte. Und dadurch reite ich auch anders und ich glaube auch besser.
Ja, das ist ja so dieser Chancenblick. Gib dem Sieg oder der guten Performance die Möglichkeit, die Chance überhaupt wahr zu werden. Genau, das ist ein super guter Punkt. Und trotzdem die Leichtigkeit oder gerade deswegen die Leichtigkeit auch mitzubringen. Du hattest eben schon die Haflinger Europameisterschaft angerissen, die du ja geritten bist. Vielleicht kannst du da noch mal 2, 3 Sätze zu sagen, was da die Anforderungen waren, was du dort geritten bist.
Also ich hatte ja damals den 8-jährigen AC, der war ja wirklich noch sehr jung. Ich wollte die L-Tour nicht mehr reiten. Ich habe gesagt, nee, für die L-Tour fahre ich nicht so weit und bezahle so viel Geld. Ich will in die M. Und das waren wirklich Lektionen, also die Wechsel waren noch nicht so sicher. Es waren ganz viele Lektionen, die einfach bei dem Pony noch nicht sicher waren. Aber trotzdem habe ich gesagt, also wenn ich dahin fahre, dann will ich M reiten. Und die Anforderungen waren, man musste, also für die Qualifikation musste man in einer 2-Sterne-M, jetzt lass mich lügen, 55% oder 50, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Also man musste eine bestimmte Prozentzahl, ich glaube mindestens 50 oder 55, musste man auf einem normalen Turnier erreiten. Dann war man qualifiziert für die Europameisterschaft Haflinger. Jetzt war das natürlich wirklich eine Herausforderung, mit einem Pferd, der noch gar nicht so lektionssicher war, in eine 2-Sterne-M zu reiten. Und natürlich hat man auch in eine 2-Sterne-Konkurrenz, die wirklich die einen klein machen kann, wenn man auf einem Haflinger sitzt. Aber ich bin da wirklich so selbstbewusst reingeritten und habe gedacht, naja, was soll schon passieren? Also wir reiten die jetzt in Grund und Boden. Und so bin ich auch in diese Prüfung geritten. Ich habe tatsächlich, glaube 62% oder so erreicht. Also wir waren wirklich gut und haben die Quali locker geschafft, aber nur dadurch, dass ich auch wirklich so gedacht habe, wir schaffen das. Und ich habe gar keinen Gedanken daran verschwendet, wir könnten es nicht schaffen. Und es kam auch noch der Turnierverwalter, der mich auch kennt, und der kam so auf den Abreiteplatz und hat mich angeguckt und so, was machst du denn hier? So, reiten, hast du was dagegen? Und ich war direkt, habe ihn direkt angebellt und habe wirklich in dieser Prüfung auch bewiesen, ja, wir können das, auch mit einem kleinen Haflinger, der erst 8 Jahre alt ist. Und dann haben wir es geschafft, wir waren qualifiziert und dann war natürlich die Freude groß und aber auch die Angst, oh scheiße, jetzt muss ich da wirklich hin und muss das wirklich reiten. Und da hat mich dann schon so ein bisschen auch der Flattermann immer mal wieder eingeholt und wo ich gedacht habe, oh Gott, das schaffen wir nie, die anderen sind alle so gut und wir können die Wechsel noch nicht so gut und dies können wir noch nicht so gut. Und da war ich schon auch so ein bisschen verunsichert.
Ja, nachvollziehbar, wenn man dann plötzlich nach Österreich zu so einem großen Championat qualifiziert ist und hinfahren kann. Und dann hast du dich ja entschieden oder auch bereit erklärt, dass wir zwei zusammen Mentalcoaching machen und das ja dann auch noch live in eurem Podcast. Verlinken wir hier übrigens auch gerne, wer das sich nochmal anhören, anschauen möchte. Sag doch gern mal, wie kam es, dass du den Mut hattest, das wirklich dann auch live zu machen mit dem Mentalcoaching und was da vielleicht auch für dich dann die Quintessenz war und wie du dann sozusagen nach Stade gefahren bist.
Also es war mir gar nicht so bewusst, dass man dafür Mut gebraucht hat. Also ich habe das einfach gemacht, weil wir podcasten jetzt schon so lange. Also das war für mich überhaupt gar kein Thema. Klar, machen wir das live. Also ich kann ja nur sagen, oder wir machen ja wirklich, wir haben ja in diesem Mentalcoaching nichts gemacht, was nicht hörenswert gewesen wäre. Im Gegenteil, ich glaube, der ein oder andere Hörer hat auch sicher was mitgenommen. Und ich fand das wirklich super nachhaltig damals. Also du hast mir ja auch beigebracht, in diesem Coaching in Bildern zu reiten. Also wirklich mir vorzustellen, was reite ich denn in dieser Prüfung und wie soll das denn aussehen und wie will ich das reiten und wie möchte ich, dass das Pferd reagiert und wie ich reagiere. Und das hat mir wirklich total geholfen. Dieses Visualisieren dieser Prüfungsaufgabe war für mich total hilfreich, auch zu sehen, alles klar, klappt ja. Und ich konnte es in meinen Gedanken perfekt reiten. Und ich konnte diese Gedanken, dieses gute Reiten aus meinen Gedanken tatsächlich mitnehmen in die Praxis. Also das funktioniert wirklich. Und ich habe auch dran geglaubt, dass es funktioniert. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen loslassen und auch mental dabei sein, wenn man von vornherein schon denkt, ach, klappt eh nicht. Dann hat es, glaube ich, keinen Sinn. Aber sich da wirklich mitnehmen zu lassen und sich drauf einzulassen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei diesem mentalen Coaching. Weil wenn man sich nicht drauf einlässt und sich sperrt und denkt, aber das macht es ja nicht besser, doch, es macht es besser. Also das kann ich wirklich bestätigen, das macht es wirklich besser und das hat auch mein Reiten besser gemacht, auf jeden Fall. Und der Erfolg hat uns recht gegeben. Also ich konnte das in Stade total gut umsetzen, in beiden Prüfungen, also auch in der ersten Runde, da waren wir, glaube ich, 6. oder so, also wir waren gar nicht so schlecht, oder 7., ich weiß gar nicht mehr. Wir haben eine gute Performance abgelegt und es kamen auch so ein paar Stimmen, die dann so gesagt haben, oh, da war die Bewertung aber jetzt nicht so, wie wir dich gesehen hätten. War natürlich ein bisschen enttäuschend, aber trotz allem habe ich dann in der Kür gedacht, okay, jetzt aber wirklich volles Risiko und wir können das und wir reiten die jetzt in Grund und Boden. Und mich hat das nochmal bestärkt an diesem Kürtag nochmal. Wirklich, ich habe mich auch die Stunden vorher total konzentriert auf diese Prüfung. Ich habe die Musik gehört und ich habe nochmal an unser Coaching gedacht und bin die Prüfung nochmal mental wirklich in Details geritten und habe dann auch, mir ist dann auch in dieser Vorbereitung mental, mir sind dann auch Fehler passiert und nee, so kannst du es nicht reiten, du musst es so und so reiten. Und also das war wirklich für mich der totale Gamechanger, dass ich das so visualisiert habe und auch wirklich in Gedanken alles durchgeritten bin. Und ja, wir wurden 2. mit weit über 70% und das war ein super toller Erfolg. Und ich habe das auch wirklich nachhaltig alles mitgenommen aus unserem Coaching.
Ja, spannend, was du da so erzählst. Und ich weiß noch wie heute, ich war damals gerade im Krankenhaus und hatte meine Mutter besucht. der geht's wieder gut, alles in Ordnung. Aber da kam genau die Nachricht, zweiter in der Kür. Und ich bin ausgeflippt. Und das war in diesem Krankenhauszimmer, da habe ich alle mit angesteckt, weil ich mich so für euch gefreut habe. Chris, wie war's für dich? Du hast das ja auch alles miterlebt, aber natürlich so ein Stück mehr von außen. Was hat dich bei dieser Reise so besonders beeindruckt, aber vielleicht auch überrascht?
Also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, ganz kurz. Jenny hat ja über die Qualifikation gesprochen. Da sind wir ja nicht bei einem Haflinger-Turnier, wo ausschließlich Haflinger sind, sondern wir sind bei einem in Anführungszeichen ganz normalen, offenen Turnier. Und so eine Zwei-Sterne-M, die wird dann ja auch gerne mal angeboten bei, wir sagen immer, Feine-Leute-Turnier dazu. Also wo dann jetzt nicht unbedingt so ein Heckenfest, wo der Bauer putzig an der Bande steht und das irgendwie eine Bratwurst gibt und so, sondern wo dann auch, ich sag jetzt mal, in Walldorf und da hängt dann so die SAP-Werbebande da rum und da stehen dann die großen Trucks und Lastwagen mit den Pferdetransportern und da nimmt dann auch mal so eine Ann-Kathrin Lindner teil oder so, die dann in der Dressurwelt eine noch größere Nummer ist. Und da musste Jenny ja hin in diese Höhle der Löwen gefühlt mit ihrem Haflinger, von dem dann viele Wertungsrichter hier auch im Schwarzwald manchmal sagen, die gehören vor die Kutsche oder auf den Acker, aber doch nicht ins Dressurviereck und so. Und da gab es dann so die Momente bei dem Feine-Leute-Turnier. Und da, also ich muss es ja immer filmen. Und oft geht man ja dann direkt an den Platz, um direkt ganz nah dran zu sein und so weiter. Und da bin ich weit weg vom Platz, hoch auf so einen Hügel, damit man mich nicht mit dem Haflinger in Verbindung bringt. Und ich habe mich so ein bisschen, also wir haben hier sehr darüber gelacht. Jenny hat es mir verziehen, dass ich mich quasi so ein bisschen geschämt habe. Und also das war so eine Hürde schon mal, wo ich so dachte, oh jemine, dass man quasi, also ich finde es ja einerseits cool, aber in der konkreten Situation dann dazu zu stehen, nee, wir sind hier mit so einem Haflinger, ist uns auch scheißegal, was ihr denkt und wir ziehen das jetzt durch. Also dafür bewundere ich Jenny also wirklich total und ich habe mich verpisst. Das muss ich, also zeitweise zumindest.
Das, wir lassen das gerade so ausführst. Vielleicht kann ich da kurz einhaken und dann kommen wir zu dem Punkt zurück, wie du die Haflinger Europameisterschaft erlebt hast. Jenny, das würde mich total interessieren bei all diesem, ja, Haflinger, Chris hat es gerade etwas übertrieben, gehören vor die Kutsche, auf den Acker, wie auch immer. Was ist es denn eigentlich? Also man könnte ja fragen, warum tust du dir das überhaupt an, mit dem Haflinger zu starten? Und ich glaube, ich darf das sagen, weil ich früher selber zwei Haflinger geritten bin und du weißt, wie es gemeint ist. Das kommt von Herzen, diese Frage. Aber warum ist diese Leidenschaft für Haflinger dann so groß, obwohl so Gegenwind kommt teilweise?
Also das war ja eigentlich Zufall, dass ich zum Haflinger gekommen bin. Also mein Rentner, heutiger Rentner, der hatte sich damals schwer verletzt und musste lange Zeit stehen und war nicht zu reiten und dann war ich wirklich auch nicht zu genießen und bis Chris dann gesagt hat, können wir noch ein Pferd kaufen, dass du wieder reitest und dann habe ich damals gesagt, ich will aber eins, mit dem ich ins Gelände kann, ein bisschen Dressur reiten und vielleicht auch mal ein Sprüngelchen machen, ich will keine Turniere mehr reiten, das ist vorbei mit meiner Turnierkarriere und eine Stallkollegin hatte einen Haflinger, der auch abortiert hat, der hat Kunststücke gemacht und dann dachte, das ist toll, das will ich auch und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Haflinger und habe bei dem Haflingergestüt Stange damals den Nixon dreijährig gekauft und hatte den Nixon dann im Stall und dreijähriges Pferd. Ich hatte nicht so viel Erfahrung mit der Ausbildung von jungen Pferden, mit dem Globus, das war schon ganz lange her und habe natürlich auch so meine Anfangsschwierigkeiten gehabt mit dem jungen Pferd und wusste auch nicht mehr weiter und dann kam eine, ja, die Tochter einer guten Freundin, S-Reiterin, erfolgreiche S-Reiterin, meine liebe Pia, viele Hörer von unserem Podcast werden den Namen auch kennen. Und Pia hat mir dann damals geholfen, mit dem Haflinger den auszubilden. Und dann sagte sie irgendwann zu mir, du, der ist so toll, reit den doch mal Reitpferde. Und ich so, du hast ja nicht alle Reitpferde gegen Warmblüter mit dem Haflinger, never ever. Doch, das machst du jetzt, wir nennen das jetzt und du reitest die Reitpferde. Okay, dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe eine Reitpferdeprüfung gegen Warmblüter genannt und wir gewinnen.
Wow.
Gegen die Warmblüter. Und dann war ich natürlich angefixt. Und dann, Pia hat ja recht, der ist toll, der ist echt super. Und dann Dressurpferde A, Schleifchen geholt. Und wir waren wirklich erfolgreich, waren auch damals in Mailand auf dem Haflinger-Europa-Championat für die jungen Dressurpferde. Vierjährig war der Nixon damals. Und so entstand das mit dieser Turnierreiterei mit den Haflingern. Und dann war ich, also haben wir ja auch zufällig den ACDC damals gekauft. Das war ja auch nicht geplant. Also wir waren dann so ein bisschen freundschaftlich verbunden mit dem Haflinger Gestüt Stanger und die hatten das erste Fohlen des Jahres 2016 und haben einen Namen gesucht. Und Chris sagte dann so, ach, nennt ihn doch ACDC, cooler Name. Und das haben die gemacht. Und dann habe ich natürlich so gewitzelt, ja, du weißt schon, wir müssen den jetzt kaufen. Und ja, gesagt, getan. Und dann haben wir den AC als Absetzer Fohlen gekauft. Und so kam ich dann zu dem zweiten Haflinger. Also das war wirklich mehr oder weniger Zufall. Es war gar nicht so eine Leidenschaft für Haflinge, sondern es war wirklich so Zufall. Und AC ist natürlich von seiner Qualität als Dressurpferd dem Nixon auch nochmal ein Stückchen voraus. Der ist sehr modern gezogen. Der Papa ist Bundeschampion der Farponys gewesen. Der kann sich grandios bewegen. AC kann sich gut bewegen. Das war auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, als Nixon war. AC ist viel, viel leichtfüßiger, sehr viel leichter zu reiten. Nixon war damals, also es war so ein Kaventsmann, der war noch so ein bisschen vom alten Schlag und war 1,62 groß. Also es war wirklich ein richtiger Koloss. Und AC ist viel, viel feiner. Und ja, und dann hat mich das auch so ein bisschen gepackt, so nach dieser EM in Mailand mit dem Nixon. Und ja, da machst du mit dem kleinen Hafi da auch weiter. Und so bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und dann sind wir ja von Hessen hier runter in den Schwarzwald gezogen und dann dachte ich, jetzt muss ich doch den Schwarzwäldern auch mal zeigen, was so ein Haflinger kann. Obwohl ich sagen muss, also in Hessen ist der Haflinger schon salonfähig, hier nicht. Also hier bin ich immer noch der Exot. Also viele gucken, die wissen alle, ah, du bist die Haflinger, Jenny. Ja, genau. Die wissen alle, wer ich bin, weil ich die bin, die mit dem Haflinger Dressur reitet. In Hessen ist man da gar nicht mehr so außergewöhnlich. In Hessen gibt es ganz viele Haflinge, die auch bis S-Dressur gehen und die wirklich auch salonfähig sind, gute Hafis. Aber hier, wie gesagt, bin ich noch der Exot. Deswegen muss ich auch immer sehr genau gucken, auf welches Turnier fahre ich denn mit dem Haflinger. Und aber ja, also so dieses Turnierreiten mit dem Hafi ist immer noch so ein bisschen aus dem, ich will euch schon zeigen, was der Haflinger auch kann. Und wir haben es ja auch schon bewiesen und haben auch schon gezeigt, was so ein Haflinger alles kann. Also wir müssen nichts mehr beweisen, aber trotzdem macht es immer noch Spaß, wenn man erfolgreich ist gegen die Warmblüte und lässt die halt alle mal links von sich stehen bei der Platzierung. Das hat schon was.
Auf jeden Fall. Dafür zu sorgen, dass so ein Blondshop wirklich andere staunen lässt, ist fantastisch. Ganz genial. Und wie du sagst, die Erfolge lassen ja wirklich auf sich schauen. Und ich meine, da wird mal eben jetzt der Schwarzwald revolutioniert, würde ich sagen.
Sehr cool. Genau, ja.
Chris, jetzt habe ich vorhin von deinem Angebot Gebrauch gemacht und dich unterbrochen. Entschuldige
bitte. Sehr gut.
Aber zurück zu, wie hast du das Haflinger Europachampionat von außen erlebt?
Also die Quali haben wir ja gerade schon gelernt. Für mich ein bisschen schwierig, phasenweise. Nein, aber also Europachampionat, Jenny hat ja auch gerade so ein bisschen die Reise beschrieben, dass das mit dem Nixon im Prinzip schon anfing, Mailand und so. Und also diese Europachampionate das sind einfach tolle Veranstaltungen. Mailand war super, Stadel Paura in Österreich. Also fand ich jetzt ehrlich gesagt fast nochmal eine Steigerung. Man muss sich da, also das ist schon so eine Atmosphäre, diese ganze Veranstaltung total professionell aufgezogen und das nimmt einen so mit. Das ist so das Gegenteil von Heckenfest. Das ist eine Anlage, die internationalen Ansprüchen genügt. Die ganze Organisation ist einfach toll und wenn man dann da so ist, es gibt den Einmarsch der Nationen, alle Teilnehmer, die sich an so einem Eröffnungsabend in dieser Halle treffen, die Zuschauerränge sind voll, die Nationalhymnen werden gespielt. Also irgendwie, diese Veranstaltung schafft es einen so total in den Bann zu ziehen, so ein bisschen Teil von was Großem zu sein. Und so ein bisschen weiß ich auch, wovon ich spreche. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Journalist, ich war viele Jahre lang auch Sportreporter, ich war bei Olympischen Spielen und so. Jetzt will ich das nicht mit Olympia vergleichen, aber trotzdem ist das, also man hat diese ganze Veranstaltung strahlt so aus, wir sind mehr als Heckenfest, wir sind hier Europachampionat, so dieses internationale Flair, es sind Teilnehmer da aus Norwegen, Italien, den Niederlanden, Dänemark, von weit her und so. Und also dieses ganze Flair, das nimmt einen so in den Bann. Und das kitzelt natürlich auch, also das stachelt so den Ehrgeiz an. Und also ich habe da irgendwie so von der Nervosität her, ich glaube, ich bin aufgeregter als Jenny in so einer, bei so einem Turnier dann irgendwie, weil man natürlich auch dann dem entgegenfiebert und man weiß irgendwie, also wenn man hier jetzt was schafft, zweiter Platz, M-Kür, das, also Natürlich will man das gerne, aber tja, wie immer im Sport, wenn man antritt, man setzt sich dem Risiko auch aus, dass es halt nicht klappt und so. Also so mein Nervositätspegel enorm hoch, aber genau das will man natürlich auch als Sportler haben, sich dann zu messen mit anderen, zeigen, was man kann. Und also von daher, ich fand das immer, also diese Europa-Championatstage sind einfach großartig. Ich genieße das immer sehr, auch wenn ich in Anführungszeichen nur der Zuschauer bin. Ich bin auch ein schlechter Pferdetrottel, weil ich mit Pferden eigentlich gar nicht so viel zu tun habe und so. Aber trotzdem, also mir macht es enorm viel Spaß. Steht ja auch wieder eins schon so mit Bleistift auf dem Zettel. Jenny Hilfnetz bei 27, ne? Ist das dann also nächstes Jahr wäre es wieder soweit. Und also ich kann jetzt schon sagen, das wird bestimmt wieder toll, wenn alles so gut geht, die Pferde gesund bleiben, wir gesund bleiben. Und also das macht schon so richtig Spaß.
Ja, also wenn du so ausführst, man merkt, dass du wirklich auch Journalist, Reporter bist etc. Du kannst einen sofort in so eine Gefühlssituation bringen, als wäre man gerade mittendrin und würde da gerade bei so einem Europachampionat sein. Also ich könnte jetzt loslegen, wobei ich würde dann eher in den Springparcours einreiten und nicht ins Viereck. Du hast ja schon ein bisschen auch den Ausblick nach vorne gegeben. Jenny, das nächste Europachampionat, was du mit leichtem Bleistift schon mal in die Bücher geschrieben hast, du hast aber ja auch noch deine anderen Pferde. Was sind so die Ziele, die Vorhaben für dieses und dann auch nächstes Jahr mit all deinen Pferden?
Also ich habe ja den Kleinen, das Nesthäkchen, der Benny, da ist eigentlich das Ziel, dass er cool wird auf dem Turnier. Also alles andere ist hinten angestellt. Also der ist jetzt so Dressurpferde A fertig zu Hause, aber wir laden ihn ein und fahren irgendwo hin und das ist eine Vollkatastrophe. Also er hat sehr viel Angst vor den anderen Pferden, vor schreienden Kindern. Ich sage immer, es ist mein Pferd, er hat Angst vor schreienden Kindern. Aber reiterlich ist er auf einem super tollen Weg. Also wenn er seine Nerven im Griff hat, dann wird das mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Pferd, der auch eine große Karriere vor sich hat. Also der hat auf jeden Fall Potenzial fürs große Viereck. Und das ist so das langfristige Ziel, wenn er seine Nerven im Griff hat und wenn nicht, dann nicht. Also ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich sage, der muss unbedingt. Also ich werde das nochmal probieren dieses Jahr, aber ich war jetzt gerade letztes Wochenende auf einem Lehrgang mit ihm und das stresst ihn enorm. Also er kriegt Durchfall. Also das ist alles auch kein, wo wenn so Leute immer sagen, der macht nur blöd. Nee, der hat wirklich Stress damit, der hat wirklich Angst vor vielen Dingen, die er nicht kennt und er regt sich so sehr auf, dass dann halt wirklich so nach 10 Minuten wirklich nur noch keine Äpfel mehr rauskommen, sondern nur noch Wasser und er nimmt dann 20, 30 Kilo ab. Er ist eh nur so ein halbes Hemd und das schadet ihm mehr, als dass es ihm irgendwie oder uns irgendwas bringt. Da macht's die Routine und ich muss es sehr gut dosieren, dass ich das Pferd nicht überfordere und dass ich auch da in dem Pferd auch nicht irgendwas kaputt mache, so sprich Magen oder so, dass der wirklich irgendwann mal ganz cool mit mir fährt, aussteigt, sich reiten lässt und wieder nach Hause fährt. Das ist für den Kleinen das Ziel. Und ja, ACDC ist dieses Jahr das Ziel, ein bisschen mehr 2-Sterne-M zu reiten gegen die Warmblüter. Das ist natürlich auch immer so, da schlagen natürlich auch 2 Herzen in meiner Brust. Wenn ich jetzt in so einer Dressurreiter-M reite auf 40 Metern, dann habe ich natürlich eine größere Chance auf einen Schluck als 60 Meter 2-Sterne-M gegen die Warmblüter. Also das ist immer so, wo ich dann so denke, so zwischendurch muss ich nochmal was Einfacheres nennen, dass ich mein Schleifchen mitnehmen kann, weil die Chancen auf eine Schleife oder eine Platzierung in dem Starterfeld bei 2-Sterne-M oder auch S-Dressuren sind halt gleich 0. Das weiß ich schon, aber so als Motivation zwischendurch immer noch mal ein bisschen was Leichteres in Gänsefüßchen zu reiten, das würde ich dieses Jahr schon auch mal mitnehmen, je nach Turnier. Aber generell wollte ich dieses Jahr nicht ganz so viel Turniere mit ihm reiten, sondern wirklich so ausgewählte Turniere, einfach, dass wir so ein bisschen Sicherheit kriegen, auch auf den 60 Metern, egal, ob wir da jetzt gegen wen wir da reiten müssen, wer da reitet, aber wirklich noch die Routine so ein bisschen festigen auf den 60 Metern und 2-Sterne-M und mal gucken, wie weit wir mit dem Serienwechsel kommen. Vielleicht gibt es irgendwo eine kleine S auf 40 Metern oder so, das wäre vielleicht so Ende der Saison mal ein Versuch wert. Also wir arbeiten im Moment gerade an den Pirouetten und an den Serienwechseln und ja, vielleicht kriegen wir es hin, so bis Ende der Saison mal so zu Hause das zu reiten, dass ich mich auch traue, in einer S-Dressur zu starten. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und dann habe ich ja noch den Plexi, der ist dieses Jahr, glaube ich, so ein bisschen von dem Turnierreiten befreit. Also da habe ich immer mehr gemerkt, dass er ist nicht fürs Dressurpferd geboren. Und wir haben jetzt vermehrt ein bisschen mehr angefangen, mit ihm zu springen. Das macht er total gerne, das macht er total gut. Und den habe ich wirklich so ein bisschen rausgenommen aus dem Turniergeschehen, weil ihn dadurch so eine Eldressur zu quälen, ist irgendwie auch, also manchmal haben wir Spaß, wir haben aber auch ganz oft keinen Spaß, weil ich auch merke, der geht da rein und hält die Luft an und dann mache ich zu viel Druck und dann klemmt er. Und ich habe gesagt, also starten auf dem Turnier nur, wenn wir zu Hause ganz gechillt und locker eine Eldressur durchreiten können. Dann würde ich vielleicht nochmal mit ihm aufs Turnier gehen, aber diese Saison eher nicht.
Das klingt nach spannenden Vorhaben und auch sehr klug alles bedacht, ne? Dass du sagst, den AC nur sehr dosiert einsetzen, vielleicht am Ende der Saison mal eine S. Du weißt ja, aus diesem vielleicht wird das, was du dir vorher in Gedanken vorstellst und erlaubst, Jenny. Ne?
Genau, ja.
Sehr also cool.
Fest dran glauben.
Ja. Ja, klingt fantastisch. Bin gespannt, was da so kommen wird in diesem Jahr. Chris, du siehst so aus, als würdest du dazu was sagen wollen. Ich geb dir einfach mal den Ball.
Ach nee, ich hab dann, also als jetzt dann die Stelle auf die S-Dressuren und vielleicht Ende des Jahres und so, da hatte ich nur so den Gedanken im Kopf, dann packe ich mein Teleobjektiv wieder aus, ne, beim Feine-Leute-Turnier und ich gehe dann wieder ein paar Zuschauerränge nach hinten. Nee, Späßchen. Also, nein, ich finde auch, dass das irgendwie sehr bewundernswert ist so. Und dass das, ich habe auch so das Gefühl, dass Jenny da so einem Plan folgt. Und für meine Ohren, ich bin ja jetzt kein Pferdeexperte, darin liegt ja auch so ein bisschen immer der Charme, wenn wir uns unterhalten, dass ich so wirklich aus so einer Laienperspektive immer fragen kann. Aber trotzdem hat man natürlich so einen Eindruck, ne? Macht das irgendwie Sinn? Klingt das irgendwie schlüssig? Und ich, also so für meine Ohren, du hast es ja eben gerade auch schon gesagt, Konstanze, aber für meine Ohren klingt es jetzt vor allen Dingen so nach ehrgeizig, ja, aber den Bogen auch nicht überspannen, weil ich glaube, wenn man so ehrgeizig ist und man verkrampft dann so, weißt du, man will es so unbedingt, dass man irgendwie, ja, dass sich das so verselbstständigt, ich glaube, dann kann man auch was kaputt machen. Also ich glaube so immer Ehrgeiz, ja, aber trotzdem auch so ein Blick für das Machbare und dass man das Pferd nicht überfordert und dass man da irgendwie im Zweifelsfall lieber sich ein bisschen mehr Zeit gibt und dann eben doch zum Ziel kommt, vielleicht ein bisschen später, vielleicht ist es aber auch genau der richtige Weg. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für meine Ohren macht Sinn und ich finde es genauso spannend. Ehrlich gesagt immer, ob der Plan so aufgeht und irgendwie, ich sehe es dann ja auch immer so aus der Podcast-Perspektive so ein bisschen. Deshalb bin ich gar nicht so undankbar dafür, wenn es auch ein bisschen mehr Zeit braucht, in Anführungszeichen, weil das haben wir gar nicht. Weil es gibt immer dann auch so den Weg, zu begleiten. Das ist ja auch so ein bisschen das Wesen unseres Podcasts. Das haben wir am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt. Die Idee war so ein bisschen AC/DC vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck zu begleiten. Und wir haben immer schon gesagt, okay, wenn der dann erfolgreich mal in S-Dressuren startet, dann ist die Geschichte im Prinzip auserzählt. Und dann denken wir auch so langsam drüber nach, zu sagen, okay, jetzt wäre es dann mal zu Ende mit dem Pferdepodcast. Wir haben eben die Reise quasi gemacht, die wir machen wollten und jetzt ist fertig. Und es gibt hier und da manchmal schon Hörer, die sozusagen darauf hinweisen, okay, die Einschläge kommen näher, ihr dürft nicht aufhören. Also es geht schon darum, so ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich erfolgreich in einer S-Dressur starten? Genau, aber wie gesagt, ich glaube, ein Stück weit des Weges ist noch zu gehen und von daher finde ich jetzt, also bin ich gar nicht so undankbar, dass Jenny das auch ein bisschen langsam und mit Bedacht macht, weil die positive Nachricht, die da auch so drin schlummert, ist, solange die Reise hin zu S-Dressuren noch andauert, solange wird es auf jeden Fall auch den Pferde-Podcast noch geben. Also jetzt mal so aus Podcaster-Sicht gesprochen.
Und ich meine, es gibt ja auch immer Teil 2 und 3, aber spannender Ansatz zu sagen, lieber keine S-Dressur, damit es den Pferde-Podcast weitergibt. Sehr cool. Also ich wäre eher dafür, das machen, was Spaß macht, Estrus zu erlauben und dann Teil 2 und 3 mit einer neuen Story im Pferdepodcast.
Wir werden das schon irgendwie argumentativ so hinbasteln. Vertrau mir, dass es den Pferdepodcast auch noch über S hinaus gibt. Aber genau, ich wollte nur sagen, also das ist so, wenn man so will, ein bisschen die Überschrift. Ich finde es ja aber nicht schlecht, wenn man sagt, ein Podcast hat auch so einen roten Faden. Das ist unser roter Faden. Vom Pferdekindergarten hin zu Essdressuren. Und dann schauen wir mal, Konstanze, wir werden schon Mittel und Wege finden, noch lange über Pferde in unserem Podcast zu sprechen.
Wundervoll. Das ist jetzt hier festgehalten und somit auch festgelegt.
Absolut.
Fantastisch. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bedanken, insbesondere Chris, bei dir, weil du mir unheimlich Starthilfe gegeben hast für meinen Podcast. Du hast mir auch unheimlich viel von deinem Wissen geteilt. Und da vielleicht auch mal eine Frage an euch. Wie seht ihr das generell im Reitsport? Also ich fand es unfassbar kollegial. Du hättest ja auch sagen können, Konstanze, weißt du was, erarbeite dir das mal selber. Du machst auch einen Podcast im Reitsport, sieh mal zu. Aber ganz im Gegenteil, du hast gesagt, ja, natürlich, sehr, sehr gerne unterstütze ich dich. Und ich fand das unfassbar kollegial. Und ich persönlich wünsche mir von sowas sehr viel mehr im Pferdesport. Wie seht ihr zwei dieses Thema Zusammenhalt, Kollegialität im Pferdesport?
Da bin ich raus. Da muss Jenny was dazu sagen. Also von außen betrachtet nur, wenn sie es jetzt schön lügt, wenn sie es schön lügen sollte, dann werde ich da reingrätschen. Weil, also klar gibt's das, aber es gibt auch eindeutig das andere. Und wir haben das auch schon bei uns im Podcast thematisiert. Das, also Stichwort abhaken. Also, nee, das ist jetzt ein Insider. Aber ja, Jenny, Wohlwollen gegenüber Konkurrenten im Reitsport, wie verbreitet ist es denn so? Wie würdest du quasi das Sittenbild des Pferdesports? Jetzt lehne ich mich zurück, ich bin gespannt.
Also ich glaube, im Pferdesport ist es wie im richtigen Leben. Es gibt solche und solche. Man kann das gar nicht so verallgemeinern, dass man sagt, sehr viel Fairness, gar keine Fairness. Also ich empfinde das so, dass es wie überall gibt Idioten und wie überall gibt es Menschen, die freundlich sind, die empathisch sind. Und so empfinde und erlebe ich das auch beim Reitsport. Also das ist immer so, wenn man in einer Platzierung reitet und gratuliert dem Sieger oder den vor mir Platzierten oder auch den nach mir Platzierten. Also da gibt es wirklich alles. Also es gibt von, der guckt dich mit dem Arsch nicht an, und es gibt von, oh, herzlichen Glückwunsch, ihr seid toll geritten und super toll. Also da gibt's wirklich alles. Ich kann das gar nicht so allgemein sagen, ist besser, ist schlechter, sondern wirklich, ja, gibt solche und solche, und man trifft auch überall immer Idioten und man trifft überall immer nette Menschen, die einem sofort sympathisch sind und mit denen man auf dem Turnier Spaß hat. Die sieht man wahrscheinlich auch gar nicht mehr wieder, aber mir ist es auch schon passiert, dass ich Leute auf dem Turnier kennengelernt habe. Wir sind kurz ins Gespräch gekommen, nur weil wir nebeneinander geparkt haben, auch, und wir sind auch in der gleichen Prüfung und haben uns dann auch wirklich, haben uns nett unterhalten und waren auch vielleicht auch beide platziert und auch herzlichen Glückwunsch, und jeder hat sich gefreut für den anderen. Aber genauso habe ich es auch schon erlebt, dass jemand so dicht neben meinem Hänger geparkt hat und ich gesagt habe, boah, du, ich habe einen Frontausstieg, könntest du vielleicht ein bisschen Platz machen? Stell dich doch woanders hin. Also auch das habe ich schon erlebt. Deswegen, es gibt überall Idioten und es gibt überall tolle Menschen.
Ja, sehe ich auch so. Chris, du schaust zufrieden oder möchtest du noch was ergänzen zu der Frage?
Nee, ich glaube, Jenny hat es richtig geschildert und stimmt. Und ich habe ja immer so ein bisschen so ein Störgefühl mit, also wenn ich jetzt, also ich habe jetzt gerade selber von einem Insider gesprochen, das ist immer so ein bisschen unbefriedigend für die Hörer. Tatsächlich dieses eine Beispiel, von dem wir es mal hatten, da ging es um eine Mitreiterin, die wir auch gut kennen und so. Und die sollte quasi um einen verdienten Erfolg gebracht werden, weil sie vergessen hatte. Also sie ist sportlich erfolgreich geritten und es war so eine kombinierte Prüfung. Und sie hatte einfach vergessen, es abzuhaken. Und da haben dann tatsächlich Konkurrenten versucht, ihr daraus einen Strick zu drehen und die Trophäe mit nach Hause zu nehmen, die sportlich sie gewonnen hatte. Also das nur so als Fußnote, damit die Hörer, die jetzt denken, okay, was könnte der gemeint haben? Also das war gemeint. Und das ist, glaube ich, das, was Jenny eben gerade unter, es gibt auch Idioten, sozusagen in den Topf geschmissen hat. Und es gibt aber halt auch die super netten. Ja, das stimmt einfach, ne? Also ich glaube, der Reitsport ist da jetzt nicht besser oder schlechter als so das allgemeine Leben. Und wir versuchen zu den Netten zu gehören, glaube ich zumindest. Aber das würde wahrscheinlich jeder von sich sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass du das auch auf eine Jenny, das machst du schon. Also ich bin, glaube ich, eher derjenige, der so der dann, wenn ich einen sportlichen Wettkampf beobachte, der dann eher der Verbissene ist. Und Jenny ist eher so die Gönnerhafte, so der Bessere möge gewinnen. Ich sag dann eher, ich bin eher im Team, Jenny soll gewinnen. Jetzt mal hier der Bessere, jetzt mal Schluss mit lustig, Jenny soll gewinnen, weißt du? Also das ist dann auch, okay, so 5 Minuten nach der Prüfung bin ich dann auch wieder die Fairness in Person. Aber wenn ich, also wenn es gilt und wenn quasi die Glocke läutet und Prüfung beginnt, dann will ich schon, also dann bin ich, glaube ich, eher der Verbissenere von uns beiden und Jenny ist trotzdem der bessere Mensch. Also
man kann es auch positiv. Man kann es auch positiv formulieren, Chris. Du bist einfach mit Leidenschaft dabei und wünschst deiner Frau, dass sie einfach exzellente Ergebnisse bekommt.
So, ja, danke. Danke, dass du mich da jetzt gerade rettest. Ja, das ist sehr charmant von dir. So kenne ich dich, ja.
Ja, natürlich. Das war mein Dankeschön fürs Podcast-Tutorial. Ja, mein Podcast hat immer einen Abschlussteil und es fängt immer damit an, was mein Gast oder meine Gäste für Mentaltipps oder Lebensweisheiten an meine Hörer mitgeben möchten. Und das würde ich gerne mal in eure Richtung geben. Welchen einen Mentaltipp oder welche Lebensweisheit, welcher Lebensgedanke möchtet ihr gerne meinen Hörern mitgeben?
Also da fällt mir sofort einer ein. Positiv denken versetzt Berge. Und man wirklich daran denken, klappt alles, wird super, das hilft. Und das ist so nachhaltig bei mir. Der hat sich nachhaltig bei mir so festgesetzt, dass ich das gerne weitergebe.
Weißt du, was das Schöne ist, während du sagst, positive Gedanken versetzen Berge hinter dir, sind, glaube ich, Berge im Hintergrund. Kann das sein?
Ja, stimmt. Ja, das sind die Schwarzwaldberge. Und da liegt sogar ein bisschen Schnee, weil heute Nacht hat es ein bisschen geschneit. Und genau, also ich gucke manchmal die Berge an, aber die bleiben immer an der gleichen Stelle.
Ja. Chris?
Ja, mein Tipp ist, Lampenfieber und Nervosität sind gut. Nimm es an und ich habe Verständnis für jeden, der sagt, das ist ein grausames Gefühl, man will das nicht, man versucht sich dem zu entziehen. Kann man nicht vielleicht einfach, wenn es diese Prüfung nicht gäbe, dann müsste ich jetzt kein Lampenfieber haben und ich könnte mich einfach dieser Situation entziehen. Ich habe jedes Verständnis dafür. Aber irgendwie, ich glaube, es hilft nichts. Man muss sozusagen akzeptieren, also wenn man solche Situationen sucht und weiterkommen will, dann ist es verbunden mit Aufgeregtsein, mit Angst vorm Scheitern, mit Nervössein. Und ich glaube so, also Jenny hat ja gerade gesagt, wir sind jetzt keine 20 mehr und mit so ein bisschen Erfahrung, ich glaube, es hilft einfach nichts. Und am Ende des Tages ist es auch etwas, was uns irgendwie wacher macht und was, also so eine Anspannung zu haben, ist auch was man für sich nutzen kann. Und ja, man muss sich dem stellen und ich glaube, man muss so diesen Gedanken haben, okay, das gehört dazu und ja, ist so. Und wann immer man sich in solche Situationen begibt, man hat natürlich immer die Gefahr, dass es halt auch tief geht. Ja, ist so. Aber so wie Jenny gesagt hat, wenn man die Situationen nicht sucht und sich denen nicht stellt und nicht auch dem eine Chance gibt, dass es gut wird, dann passiert halt auch ganz sicher gar nichts. Also das, ne? Also man muss die Situation suchen und sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gebe dem eine Chance und dadurch steigt halt einfach die Wahrscheinlichkeit enorm, dass halt auch Dinge klappen und funktionieren und man dann, ja, irgendwie ein paar Schritte weiterkommt.
Kann ich zu 100% unterstreichen. Im Grunde Nervosität in positive Anspannung kehren, dass man aufmerksam ist und akzeptieren, dass es so ist. Jetzt kommt eine Frage an euch zwei. Welche eine Sache, und das ist jetzt für eure Hörer vor allem, welche eine Sache von euch zweien kennen eure Hörer noch nicht?
Dass ich ganz oft in Unterhose aufnehme.
Ehrlich jetzt, ich muss mal an den Tisch gucken. Und jetzt bin ich dran, was Hörer es nicht wissen. Wir reden ja oft drüber, was erzählen wir denn? Und was erzählen wir nicht? Und ich bin da oft so der freigebigere Typ so ein bisschen, ne? Also das, oder ich sag mal so, wenn man so Podcaster ist, man muss ja tatsächlich bereit sein und sich selber dann auch ein bisschen was preiszugeben. Und das ist ja so das Haar in, also das ist ja so das Salz in der Suppe. Und wenn man das nicht ist, dann müsste man eigentlich auch gar keinen Podcast machen, so ungefähr. Und Wir diskutieren schon das ein oder andere Mal darüber, wie viel geben wir von uns preis und wo ist jetzt auch mal Schluss und was muss man vielleicht nicht alles erzählen. Und es gibt schon manchmal so das ein oder andere Thema, wo ich so sagen würde, warum kann man doch erzählen? Und Jenny hat so ein, also haut dann so eine Bremse rein, weil, und das ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen ernsthafter Hinweis, dass, also ich glaube, das ist eigentlich, also da, auch da ist Jenny der bessere Mensch, dass sie da manchmal so eine Bremse reinhaut, wo ich vielleicht ein bisschen zu gedankenlos wäre und sagen würde, auch warum kann man doch erzählen? Weil man damit vielleicht dann auch Dinge erzählt, von die andere betreffen, die gar nicht mal unbedingt uns irgendwie betreffen, aber wo man, also was dann halt so ein bisschen blöd wäre, wenn man das dann quasi so der Öffentlichkeit preisgibt. Also sich im richtigen Moment zu bremsen, ich würde manchmal, glaube ich, übers Ziel rausschießen und Jenny ist die Bremse in meinem Leben im positiven Sinne.
Das ausgleichende Korrektiv.
Ja, genau. Ja.
Ja, danke schön euch beiden. Und eine Sache im Podcast am Schluss ist immer, bitte ergänzt, was ich früher glaubte und heute weiß.
Dass Erfolg einem nicht in den Schoß fällt, sondern dass man dafür auch arbeiten muss und diszipliniert sein muss.
Dass mehr geht, als man so sich ausgemalt hat. Das, was ich eben gerade gesagt habe, dass wenn man sich was traut, dass dann auch wirklich was geht, das habe ich, je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass da irgendwie was dran ist. Ich habe früher irgendwie gedacht, man muss sich so irgendwie selber zurückhalten und ich glaube tatsächlich, so dieser Gedanke, wenn man sich was traut, dann geht auch was.
Also der Glaube versetzt Schwarzwaldberge, hören wir raus. Die letzte Frage in meinem Podcast, die ist so, dass ihr mir die stellen dürft. Und ihr habt mir ja schon oft Fragen gestellt, aber jetzt in diesem Kontext, was darf ich euch beantworten?
Also da fällt mir sofort eine Frage ein, wenn ich dich so sehe auf Insta und so und du reitest ja auch erfolgreich M und sogar 2 Sterne M springen. Hast du nicht manchmal Angst, da drüber zu springen?
Also Angst nicht, aber wenn ich nicht gut genug vorbereitet bin und weiß, mein Pferd ist nicht so rittig und so auf dem Vorwärtsfuß, dass ich die dicken Sprünge dann im guten Fluss treffen kann, dann weiß ich, ich sollte besser nicht reinreiten. Und ich würde das nicht als Angst bezeichnen, sondern als kluges Wissen, wann man in so einen Parcours reinreiten kann und wann auch nicht. Und wie ich diese Angst, die hatte ich früher, wenn es höher wurde. Was ich da gemacht habe, dass ich beim Parcours abgehen gar nicht auf die Höhe schaue. Wenn irgendwie so ein Gedanke aufblitzt, dass ich denke, oh, der Oxer ist aber hoch, dann konzentriere ich mich sofort als nächstes, wie reite ich die Linie dahin, wie geht's danach weiter und ich gucke mir die Sprünge auch einfach gar nicht so genau an, um das gar nicht erst aufpoppen zu lassen. Und das hat mir total geholfen. Also zu wissen, ich bin gut vorbereitet, mein Pferd ist entsprechend rittig, durchlässig und im Vorwärtsfluss. Und beim Abgehen des Parcours einfach wirklich auf Wege konzentrieren, Sprünge und die Höhen und so gar nicht so genau anschauen. Ist auch manchmal ja so die Weite, ne? Wenn man daneben steht, kann man auch denken, eieiei, wie soll man da drüber kommen? Das lasse ich gar nicht zu. Und von daher habe ich damit meinen Weg gefunden, das wirklich so im Zaum zu halten und eher so auf das zu fokussieren, was dann wichtig ist, wie ich es reite am Ende.
Ein guter Tipp, das nehme ich mit für meine Springerei. Ich springe ja nur über eingegrabene Stangen. Aber wirklich ein guter Tipp. Gar nicht über den Sprung nachdenken, sondern mehr, wie reite ich dahin, halte ich die Linie und mich gut vorbereiten. Das ist ein toller Tipp.
Konstanze, ja. Ein Klassiker-Moment aus dem Pferde-Podcast, das ist quasi ein fester Programmpunkt. Da bin ich echt froh, dass wir den jetzt auch in deinen Podcast noch tragen können. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte, aber es gab so ein Rasseln und Klappern an unserer Jalousie vor den Schwarzwaldbergen. Und das ist immer dann, wenn unser blinder Hund sagt, ich muss mal Pipi, dann klappert's und dann müssen wir eigentlich auch sofort aufstehen und den Hund nach draußen lassen, weil sonst hört das Klappern nicht auf. Das war eben gerade der Fall, deshalb war Jenny kurz weg. Ich habe auch noch eine letzte Frage an dich. Ist ja immer ein bisschen schwer mit Zeitbezügen in Podcasts. Sollte man vermeiden, weil die Leute können ja hören, wenn sie wollen. Aber wir nehmen auf diese Folge jetzt von Winning Talks am Fastnachtswochenende einen Tag vor Rosenmond. Und du bist ja im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu Hause. Meine Frage ist, spielt es eigentlich für dich in irgendeiner Form eine Rolle? Verkleiden, Fastnacht feiern, Rosenmontag? Oder sagst du, ich bin der Neuberliner, da juckt es halt wirklich keinen Menschen und Fastnacht ist, also spielt gar keine Rolle. Wie ist das bei dir?
Also ich bin eher so, die Fraktion spielt gar keine Rolle. Ich nutze die Zeit für mich, wo es mal ruhiger ist, dass man dann für sich seine Sachen abarbeiten kann. Aber einmal im Jahr gehe ich zumindest zu unserer hiesigen Karnevalsparty am Rodderberg. Die ist wirklich sensationell und da, muss ich gestehen, habe ich aber jedes Jahr das gleiche Kostüm. Also ich gehe seit 4 Jahren als Katze.
Als Katze, okay, ja, sehr gut.
Ansonsten ist natürlich im Rheinland hier Ausnahmezustand im Moment. Das ist einfach so, aber ich halte mich da eher raus. Ich mache eher so mein Ding. Liebe Jenny, lieber Chris, es war mir eine totale Freude, in umgekehrter Konstellation heute den Podcast aufzunehmen. Es hat viel Spaß gemacht und es war auch toll, über die Dinge nochmal mit euch zu sprechen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch noch ganz viel Erfolg für die anstehende Saison. Jenny und Chris, dir beim Zuschauen begleiten und habt ein gutes Jahr. Bis ganz bald. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, liebe Konstanze. Es hat super viel Spaß gemacht. Also wirklich, ich hatte viel Freude.
Vielen Dank auch von mir. Ich weiß nicht, Jenny, darf ich das sagen? Aber auch, oder ist mir, ja, nee, darf ich auch sagen, ja. Ich fand's auch toll. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao.